Hallo. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 38 von Pile of Fame, dem zweitbesten Podcast der Welt, in dem es darum geht, Spiele aus eurem Pile of Shame zu ziehen und dann zu gucken, kann man die noch spielen? Sollte man die spielen?
Was ist der beste Podcast zu diesem Thema, muss ich jetzt fragen.
Mich immer unterbrechend und dafür dann aber sehr lange redend, Rainer Siegel, hallo und herzlich willkommen.
Hallo Markus, aber was ist der Beste? Ich bin total aufgeregt, das hat mich irritiert
jetzt. Nee, darum geht's nicht. Es geht darum zu sagen, wie macht man glaubwürdig Werbung für sich? Wenn man Werbung für sich selbst macht und sagt, wir sind der beste Podcast der Welt, da kommen natürlich sofort irgendwie 1000 Leute und sagen, ja, bester Podcast, woran macht ihr das fest? Was sind die KPIs? Gibt's da nicht hier noch Vergleichsdings irgendwie? Aber nein, so ist es einfach. Wenn man einfach von sich selber sagt, man ist der zweitbeste Podcast der Welt, das wird nicht angezweifelt.
Also kalkulierte Fake-Bescheidenheit.
Und zweitbest ist halt nicht schlecht. Also ich meine, es gibt Abermillionen Podcasts auf der Welt. Und zweitbest ist echt nicht. Ich habe das gelernt in Thailand. Ich war da mal im Urlaub und da stand tatsächlich in Chiang Mai ein Schild auf der Straße. Zweitbeste Pizza der Stadt.
Und ich fand das mega. Ich glaube, das hast du hier sogar schon mal erzählt.
Das ist für maybe. Aber wir sind alte Männer, wir erinnern uns nicht mehr. Deswegen musst du jetzt auch fragen, wieso zweitbeste, obwohl das ja völlig klar ist. So, also diese Spiele. Ich bin Markus Richter. Wir bringen jeder ein Spiel mit und dann geht's los. Und das Spiel und das Thema heute ist Zufallstreffer. Und dieser Name gebiert einem Umstand, dass die Spiele eigentlich fast dasselbe sind, aber dann doch irgendwie überhaupt gar nicht.
Ja, und es ist ein Leserwunsch, ein Hörerwunsch eigentlich, kann man sagen, oder? Das hatten wir ja letztes Mal erwähnt. Forum gab's Stimmen, Hunderte, Tausende, die gesagt haben, Richter, Siegel, bringt uns doch bitte eure wertvolle Meinung zu dem, was so in Humble Bundles auf die Menschheit losgelassen wird. Und unter anderem könntet ihr euch doch einmal um das sträflich vernachlässigte und wirklich noch nie vorgekommene Genre der Roguelikes, wenn ich das richtig hier lese auf meinem Spickzettel, kümmern. Und wir haben uns eingelesen. Und ja,
nein, okay. Nein, das war überhaupt, es ging um Deckbuilder, ja. Es gab so ein Bundle, wo so Deckbuilder drin waren. Und ich glaube, der eine Titel, den wir heute machen, der ist da sozusagen mit drin gewesen.
Nicht beide, ich dachte beide.
Doch deiner auch. Ah, ja, okay. Ja. Deiner war sozusagen, also mein Titel ist für mich, also wirklich im Pile of Shame seit Jahrtausenden, so Dicey Dungeons musst du irgendwann, das klingt so gut, aber wie heißt der? Alina
of the Arena, da geht's schon los, der Name, ach.
Das, also, aber noch nie davon gehört.
Ja, es ist ein Spiel aus Taipei. Ja, und das Lustige ist eben, um die Genese des Pile of Shame-Wertung irgendwie anzusprechen. Ich hatte mir das tatsächlich absichtlich gekauft. Drum, ich habe dieses Bundle mit den Roguelike Deckbuilders, das es da vor kurzem gab. Das hätte ich sonst normalerweise natürlich wie ein Staubsauger gekauft, aber ich hatte alles schon. Mhm. Außer Dicey Dungeons. Dicey Dungeons war im Game Pass, drum habe ich es nicht extra gekauft. Ich habe mir tatsächlich Alina of the Arena vor, als es rauskam im Early Access noch, gekauft, weil es mir gut gefallen hat und habe es jetzt anlässlich dieses wunderbaren Podcasts noch mehr gespielt als vorher auch schon.
Du hast es dir gekauft, weil es dir gefallen hat, weil du eine Demo gesehen hast oder einfach vom Spielprinzip? Das war viel.
Ich glaube, es wurde irgendwo auf Reddit, als Reddit noch verwendbar war, empfohlen als gute Roguelike-Deckbilder.
Ah, dann erzähl doch gleich mal, worum es geht.
Genau, ich kann es gerne erzählen. Ich bin ein großer Fan, ich rede mal von einem ganz anderen Spiel, wie es die Professionalität gebietet, nämlich von Fights in Tight Spaces. Kennst du das, Markus?
Ja. Aber die HörerInnen vielleicht nicht.
Ja, genau, darum erkläre ich es kurz. Das war, glaube ich, auch vor 2 oder 3 Jahren ist das rausgekommen. Das ist eine wirklich, finde ich, wirklich innovative Mischung, also nicht nur stilistisch, sondern auch gameplay-mechanisch. Aus Deckbuilding-Game, so sprich Slay the Spire und einem klassischen Taktikspiel, in dem es um Positionierung und so geht. Man spielt da einen Agenten, der sich in eben den Tight Spaces, in ganz kleinen Räumen, also in Küchen oder Flugzeugcockpits etc., handgreiflich gegen Gegner erwehren muss. Und das geht über eine Deckbuilding-Mechanik. Das heißt, man hat Attacken. Und ich erzähle jetzt zwar von Fights in Tight Spaces, aber das ist alles 1-zu-1 auch in der Linie of the Arena. So, drum ist das wirklich doppelt effizient. Ja, fast. Na eben, es geht darum, eben diese Mischung aus Positionierung auf einem taktischen Kampffeld und Deckbuilding-Mechanik. Sprich, man hat seine Hand, man zieht jedes Mal 6 Karten oder mehr und kann dann Aktionen ausführen, die eben Action Points benötigen. Genau das macht Alina of the Arena auch, nur dass die Arena größer ist. Die Spaces sind nicht so tight. Dafür ist die Arena immer gleich groß und es geht eben darum, sich in einer Arena, in einem Anime-Style, in einem netten gegen verschiedene Gegner zu wehren und aufzusteigen.
Also ich muss schon mal widersprechen. Also Titan Fight Space, das habe ich ausprobiert, weil das kam ja, also zumindest temporär in der Nähe von John Wick Hex und hat ja sozusagen die Anmutung von so Action-Martial-Arts-Szenen, ja, aber umgesetzt als irgendwie rundenbasiertes Kartenspiel. Mhm. Und für mich hätte es überhaupt gar nicht funktioniert, weil es überhaupt gar keinen Flow gab.
Nein, ich finde, das ist eines der besten Spiele der letzten Jahre, für mich zumindest.
Also wir besprechen heute dieses Spiel nicht, deswegen sage ich nur kurz nein, das ist fürchterlich, das ist eine geile Idee, aber es funktioniert gar nicht. Und ich finde, der Unterschied ist hier, Tiles and Fight Spaces war sozusagen so, es gibt für das Ding irgendwie eine Lösung und Alina in the Arena ist eher so, das ist eher sozusagen so eine Art Fantasy XCOM, aber auf sehr kleinem Raum. Und deswegen, also das funktioniert natürlich, der Vergleich nicht, weil es bei XCOM ja kein Zufallselement für die Skills gibt und man eben nicht diese Karten entsprechend hat. Aber das hatte für mich viel eher sozusagen das Gefühl von wirklich einem rundenbasierten Taktikspiel, aber halt in dieser sehr kleinen Arena eben. Und es hat dann noch einen ganz anderen interessanten Ansatz, der mich sofort gecatcht hat. Und das ist, diese Arena ist ja, du machst 5 Kämpfe und dann kommt der Endgegner und dann kommt die nächste Arena. Und dieses, du machst 5 Kämpfe, da hast du so einen Baum, wo du dich so ein bisschen so durchkämpfen musst.
Das ist Slay the Spire eigentlich, oder?
Das hat mich erinnert an Shadow of Mordor. Es gibt ja in diesen Herr-der-Ringe-Spielen, gibt's ja dieses System von, du bekämpfst einen Ork und der ist irgendwie, das ist der Unterchef von einem anderen und dann kämpfst du dich so zum Chef durch so eine Struktur quasi, und das fand ich so ein bisschen ähnlich. Und das finde ich einen sehr, sehr, sehr guten Ansatz.
Ja, eben, das macht das Ganze eben auch interessanter, weil es auch das ein taktisches Element natürlich hat. Das heißt eben, der Weg zum Obermotz der jeweiligen Arena, der führt eben über diese, ich glaube, 4 oder 5 Pflichtkämpfe muss man erledigen. Und das ist wie so in Karten aufgesteckt. Das heißt, man kann sich zwar auswählen, welche der 3 Karten von den 3 Stapeln, wie beim Solitär, man eben nehmen will, aber irgendwann hat man eben nur diese 3 Optionen. Da gibt's auch noch, man kann auch noch einen Shop besuchen, man kann meditieren und eins noch, es gibt noch Events, das sind so Zufall Events, wo man aussuchen kann, okay, ich gebe 5 maximale Hitpoints her dafür, dass ich dieses Goodie bekomme, etc. Ich finde übrigens, du hast Unrecht, was Fights in Tight Spaces betrifft. Das ist wirklich auch ein sehr tolles
Rainer
Spiel.
Siegel.
Gibst du
Rainer,
denen nochmal eine Chance?
Nein, Rainer Siegel, folgendes. Fertig. Entweder wir werfen jetzt das Thema um,
klar.
Oder du darfst einmal sagen, es ist total geil, ich darf einmal sagen, es ist total scheiße, und dann machen wir weiter.
Ach, so streng wieder.
Ja,
ach, hier,
ja.
Wahnsinn. Na gut, okay. Gut, Alina of the Arena, finde ich, macht dieses Arena-Ding wirklich recht toll. Man fühlt sich wirklich wie ein Gladiator, was gar nicht so selbstverständlich ist, weil die Optik, von der habe ich nur kurz gesprochen, man ist ein kleines Anime-Mädchen. Habe ich das schon erwähnt? Und zwar ein kleines Anime-Pixel-Mädchen, so sprich so die ganz frühen Final Fantasies. Und auch die Gegner, die man hier trifft, die sind eher so von der niedlichen Sorte, muss man sagen. Das, muss ich zugeben, ist ein Style, der mich normalerweise nicht so wirklich abholt. Aber in dem Fall finde ich, wie gesagt, es ergibt sich tatsächlich so ein bisschen Arena-Feeling, weil nämlich, wenn man zum Beispiel hier ganz tolle Moves abzieht und, keine Ahnung, 2 Gegner in einem Turn erledigt oder so, dann brandet so Applaus auf und das Publikum wirft so Dinge in die Arena. Das habe ich immer ganz nett gefunden. Das sind teilweise Dinge, die man später verwenden oder verkaufen kann, oder es ist halt Geld. Also es ist eben, am Schluss wird man auch mit Geld beworfen, je nachdem, wie schnell man war im Kampf oder wie spektakulär das Ganze war.
Das hat tatsächlich noch mehr taktisches Element, weil wenn du auf das Feld gehst, wo die Gegenstände liegen, dann kannst du das benutzen.
Genau.
Und dann, das ist nochmal interessant, weil du kannst es dann, glaube ich, nicht aufnehmen, sondern nur werfen. Und das ist gerade bei Waffen ist es dann so, wenn du die wirfst, gehen die kaputt. Dann kannst du dich halt entscheiden, wartest du das Ende des Kampfes ab, um zu sehen, ob das mega geil ist, oder nimmst du jetzt die Gelegenheit wahr, um sozusagen nochmal einen extra...
Das finde ich interessant, dass du das jetzt sagst, weil ich habe das Spiel, glaube ich, jetzt 12 Stunden gespielt oder so insgesamt, was recht viel ist, finde ich eigentlich für unseren Pile of Fame, weil es geht darum, die Spiele mal anzusehen. Und ich habe kein einziges Mal eine Waffe geworfen, weil es ist wie bei allen Deckbuilding-Roguelikes eigentlich so, es geht natürlich um das Streamlining des eigenen Decks. Das heißt, es geht darum, dass man die eigene Hand so gestaltet, dass sie eben nicht zu voll ist, weil sonst kriegt man ja die guten Karten, mit denen man spielen will, zu selten, weil eben, wenn ich 25 Karten in meiner Hand habe...
Ich habe gerade den Verdacht, wenn jetzt jemand zuhört, der gar nicht weiß, was Deckbuilding ist, dass die Deckbuilding-Spiele funktionieren auf 2 Arten. Das eine ist, du hast ein Kartendeck, sozusagen deine Hand besteht aus 5 Karten und du hast, keine Ahnung, am Anfang 12, und dann die eine Karte ist immer sozusagen ein Skill, also ein Schwerthieb, ein Schild hochhalten, was auch immer. Und nach jedem Kampf und bei jedem Event gibt es die Möglichkeit, neue Karten in das Deck aufzunehmen oder aufzuwerten oder zu verändern.
oder wegzugeben. Das ist auch recht interessant. Das ist nämlich auch eine wertvolle Aktion, tatsächlich seine Hand zurechtzustutzen. Und ich muss sagen, dass je mehr ich das gespielt habe und je erfolgreicher ich drin geworden bin, ich habe schon einige Runs jetzt auch fertig. Das ist auch nicht selbstverständlich für ein Roguelike bei mir, möchte ich auch mal einwerfen. Ja, ich habe ein paar Runs geschafft hier. Desto wichtiger ist es mir geworden, eben wie man das halt so spielen muss, tatsächlich die Hand möglichst klein zu halten oder schlank und sich auf einige wenige Aktionen und Karten zu beschränken, damit man die halt verlässlich auf die Hand bekommt. Ja, jeder, der Magic the Gathering oder sonst ein Kartenspiel dieser Richtung gespielt hat, weiß ganz genau, worum es da geht. Und da, finde ich, bietet das Ganze wirklich taktisch recht große Spieltiefe, muss ich sagen. Es gibt einige Start-Charakterklassen, das heißt, man kann sich auswählen, da gibt es dann Unterschiede in den HP, also in den Health Points, und Startkarten sind andere, und es gibt auch noch einen Spezialangriff, den jede Klasse für sich hat. Also die eine attackiert zweimal, der andere hat einen Feuerbonus drauf dann und so. Und das Ganze verknüpft sich dann doch zu einer ziemlich interessanten taktischen Herausforderungen, muss ich sagen. Und ich habe wirklich großen Spaß darin gehabt, eben in diesen Kämpfen gegen die Gegner anzutreten. Man weiß eigentlich immer, vielleicht das auch noch ganz kurz, man weiß meistens, was die machen werden nächste Runde. Ist ein bisschen wie ein Into the Breach, ein bisschen so schachmäßig. Das heißt, die Telegraphen, also man sieht ganz genau, die werden das Feld angreifen, der wird den Pfeil dorthin schießen. Was mache ich, um zu verhindern, dass ich Schaden nehme oder dass ich sogar einen von denen ausschalte?
Gegner in den Weg schiebe, damit sich gegenseitig irgendwie attackieren.
Absolut. Wie viel hast du denn gespielt, wenn ich fragen darf, Markus?
Ich habe, weil es ja nicht mein Spiel war, nur eine Arena sozusagen gespielt, um das Prinzip zu verstehen, und war dann gleichzeitig ganz fröhlich, weil es wirklich, also es gibt, das ist auch keine Selbstverständlichkeit, es gibt einen leichten und einen normalen Modus, glaube ich, heißt es.
Ja.
Ich habe den leichten gespielt, und es ist dann also sagen ein fröhlicher Einstieg, weil man da relativ gut durchkommt. Gleichzeitig ist das, und das schreckt mich immer so ein bisschen ab, so ein Spiel, was nicht wirklich ein Tutorial hat, sondern irgendwie in den ersten 5 Minuten, wenn du zum ersten Mal Dinge machst, kriegst du so eine Textflatsch irgendwie auf den Bildschirm gepostet. Es geht aber. Ich finde es noch vertretbar, dass das Spiel sozusagen sich nicht erklärt, sondern ein bisschen auch selber rausfinden muss. Ich glaube, wenn man es richtig spielt, wird es sehr verwirrend. Weil ich habe bis zum Schluss nicht genau verstanden, irgendwie, du hast 2 Hände, die beiden Hände korrelieren mit Farben, und manchmal, wenn du eine Karte von einer Farbe gespielt, also du hast 2 Hände, die können Ausrüstungsgegenstände tragen, die haben aber auch 2 Farben, deine Karten haben auch 2 Farben, und dann gibt's noch so einen Reload-Mechanismus bei manchen Dingen, die du in deine Hände trägst, und das ist, ich habe das Gefühl, das wird dann alles sehr irgendwie so arkan irgendwie am Ende auch, aber man kommt trotzdem erstmal durch, und diese Verbindung fand ich ganz amüsant, und ich mochte auch den Style, also ich war angetan.
Ja, also zu der Mechanik, die du da erwähnst, wie gesagt, ich habe es nicht so wenig gespielt, habe einige Runs durchgespielt. Ich habe tatsächlich diese linke rechte Handmechanik kaum jemals benutzt, muss man sagen. Es gibt eben Waffen, die sind einfach zweihändig, mit denen haut man dann auch dementsprechend zu. Da ist es egal, ob die Karte, die man bekommt, rot oder blau ist. Das heißt, man kann sie beider Hand verwenden. Ich glaube, das sind Feinheiten, die für manche Builds wahrscheinlich interessant sein könnten, die man verwenden kann.
Ja, oder man stößt halt ganz schnell drauf, weil du in der einen Hand eine Waffe hältst, eine Armbrust, die aufgeladen werden muss. Das heißt, deine Karten machen mehr Schaden, reichen weiter. Du musst aber nach jedes Mal, wenn du eine Karte dieser Farbe gespielt hast, eine weitere Karte dieser Farbe hergeben als Reload quasi.
Ja, genau.
Und da stolperst du halt einfach so rein.
Ja, eben, das ist ein komplizierter Spezialfall. Zum Beispiel in meinem Spiel war das so, weil ich habe das tatsächlich auch am Anfang einmal verwendet mit der Startfigur, aber nachher nie mehr de facto. Mhm. Das heißt, das ist jetzt nicht etwas, was ich gegen das Spiel... Man könnte jetzt sagen, ja, das ist das Problem dran. Das ist ein Problem des Spiels, dass es sich eben da ein bisschen schlecht erklärt, beziehungsweise dass es einem da ein wenig allein lässt und auch nicht ausdrücklich sagt, ja, kannst du, musst du aber nicht. Stimmt, dafür ist es recht prominent im Vordergrund, oder vielleicht spielt es auch ich falsch, keine Ahnung. Jedenfalls, ich finde es ist wirklich, und es spielt sich auch, das muss ich dazu sagen, ist vielleicht für den oder die eine von euch interessant, es spielt sich auch gut auf dem Steam Deck, wenn man sich ein bisschen in die seltsame Steuerung
eingefuchst hat. Das habe ich mich gefragt, weil es ja doch ein bisschen fitzlig mir vorkommt.
Also es ist ein bisschen fitzlig, aber es funktioniert nach kurzer Eingewöhnungszeit wirklich erstaunlich gut, und es ist ein tolles Spiel für Steam Deck eigentlich. Es hat eben diese, es ist einerseits gemütlich, weil es eben Runden Leben passiert ist. Und andererseits, ja, man kommt schon in Situationen, wo man sich denkt, ach, es ist doch aufregend jetzt irgendwie. Also um das Ganze kurz zu machen, ich finde, das ist wirklich ein kleines verborgenes Juwel. Insofern würde ich es auf jeden Fall jedem, der es in seinem Pile of Shame hat, raten. Ja, grabt das aus, schaut es euch einmal an. Das ist wirklich eine nette, wie sagt man so schön, bite-sized taktische Herausforderung. Ja. Und wie gesagt, unser Thema ist heute Zufallstreffer. Ja, bei jedem Deckbuilder ist Zufall natürlich das Element, das zentral ist. Aber wie vorher gesagt, durch das Streamlinen des eigenen Decks und dadurch kann man ja ein bisschen den Zufall ausschalten, dadurch wird es dann doch mehr Taktik als Zufallsspiel eigentlich. Und das gefällt mir immer recht gut, muss ich sagen.
Ich würde auch sagen, manchmal frage ich mich, ob wir nicht doch noch eine weitere Kategorie brauchen. Also ich finde, wenn man das im Pile of Shame hat, das sollte man definitiv rausholen und dann stellt sich vielleicht heraus, naja, langfristig ist das nichts, aber ich glaube trotzdem, selbst wenn man es dann kurze Zeit gespielt hat, wird man Spaß gehabt haben.
Also ja, es ist tückisch, weil du sagst, es ist langfristig nichts, aber es ist eben so ein Spiel, das
Rainer
ich zum Beispiel...
Siegel. Was denn? Muss ja aber mal streng sein hier. A, drehst du mir gerade die Worte im Mund rum und B, kommst du jetzt mit deinem Fazit nach meinem Fazit nach deinem Fazit. Aber wir haben noch ein zweites Spiel heute.
Ja, da kommt noch ein Fazit.
Und ich sage nicht, es geht nicht langfristig. Ich glaube, es gibt ja verschiedene SpielerInnen-Typen und ich denke, es wird Menschen geben, die sagen, also ich möchte das nicht langfristig spielen. Aber, und das ist ja immer das Ding so, bei diesen Spielen kann man ja, also man fängt ein Spiel an und dann spielt es eine Weile, das ist nichts für mich, dann fühlt man sich so, als hätte man seine Zeit verschwendet. Und das glaube ich hier nicht. Ich glaube, also Menschen spielen das verschieden lang, aber alle werden Spaß gehabt haben. Also von daher, da kann man einfach sagen, Pile of Fame. Kann man einfach sagen.
Ach, das hättest du billiger auch haben können. Fazit nach dem Fazit nach dem Fazit nach dem Fazit. Ja, nehmt es doch einfach.
Dicey Dungeons. Dicey Dungeons habe ich... Also vor allen Dingen wegen des Namens gespielt, weil Terry Kavanagh, der dahinter steckt, es gibt zwei Computerspiele, die ich immer spielen kann. Das eine ist Tetris, das andere ist Super Hexagon.
Ja, und was mit Dead Cells?
Ja, okay, es gibt drei Computerspiele, die ich immer spiele, ne? Du hast schon recht. Aber Terry Kavanagh, also großer Name, und der hat auch Roguelike Ding gemacht und es ist sehr einfach zu sehen, aber ich finde es nicht so einfach zu erklären. Es ist ein Roguelike, es spielt auch in, also nicht Arenen, sondern sozusagen sehr kleine Dungeons, Mini-Dungeons könnte man sagen. Und man ist ein Würfel. Man ist ein Kriegerwürfel oder ein Diebwürfel oder ein Zauberinnenwürfel. Also es gibt sozusagen die klassischen Fantasy-Charaktere, aber als Würfel. Und man spielt mit Würfeln. Also jede Runde in diesem rundenbasierten Kampf auch werden Würfel geworfen. Und dann kann man abhängig von dem, welche Zahlen die zeigen, Dinge damit tun. Und das ist also am Anfang ganz klassisch. Du hast... Und die Dinge, die du tun kannst, ist quasi deine Ausrüstung. Und das Klassischste ist der Anfang, der Krieger hat ein Schwert und das Schwert macht so viel Schaden, wie die Augenzahl zeigt. Also, da ist höher besser. Und dann wird es aber sehr, sehr, sehr schnell, dass du zum Beispiel Dinge hast wie Rüstung, da kannst du aber nur höchstens bis zur 5. Dann wird auf einmal sozusagen wird eine 6 würfeln gar nicht mehr so attraktiv. Oder du kannst nur ungerade Augenzahlen reinwerfen. Und diese Ausrüstung auch noch so, kannst du die einmal pro Runde verwenden oder mehrfach pro Runde. Also das ist so ein mega einfaches Spielprinzip, denkt man so. Also da werden Würfel geworfen, die Würfel sind irgendwie Schaden. Und dann wird es so total schnell, total komplex, aber auch sehr spaßig und ist relativ kurz, sage ich mal. Also ein Run ist relativ kurz, weil du wählst eine von diesen 6 Figuren, glaube ich, aus. Und dann hast du, ich weiß gar nicht, 3 oder 4 Ebenen. Und wenn du da durch bist, hast du einen Run geschafft. Und dann
darf ich kurz was fragen? Ja. Ich hatte irgendwie den Eindruck, es gibt, glaube ich, 35 oder 36 Levels. Das wird dann noch am Ende des Tutorials gesagt, eigentlich,
ja.
Oder?
Ja, genau. Okay. Aber, also Levels sind quasi Runs mit anderen Vorbedingungen.
Alles klar.
Und dann hast du diese 5 Charaktere. Und das finde ich das Spannende an dem Spiel. Also, das ist so total einfach. Ich glaube, man spielt das tatsächlich am besten mobile. Also nicht mal Steam Deck, sondern das ist wirklich so ein Mobile-Spiel. Okay. Und dann wird's einfacher, weil die Charaktere, finde ich, sind nicht nur unterschiedliche Charaktere, sondern die Spielmechaniken, wie die sich spielen, sind fast nochmal ein eigenes Spiel. Also es ist schon im Grunde immer ein Würfelwurf, du machst dann was damit, aber zum Beispiel der Krieger, der wirklich sozusagen ganz klassisch ist, du hast diesen Würfelwurf und dann legst du den irgendwo rein und dann sozusagen je höher, desto mehr, ist dann im Gegensatz zu der Hexe, wo du erstmal bei jedem Kampf Würfel benutzen musst, um Skills freizuschalten aus deinem Zauberbuch und dann noch bestimmte Würfelwürfe brauchst, um die auszulesen, die dann aber sehr mächtig sein können, aber du kannst sie auch total verskillen. Das ist schon sehr, sehr, sehr spannend.
Also ich habe interessant gefunden dran, dass es ein Spiel ist, das eigentlich gar kein Videospiel sein müsste. Das kann man eigentlich mit ein paar Würfeln und ein paar Blatt Papier auch an einem Tisch spielen eigentlich, oder? Und das ist auch ein bisschen ein Kritikpunkt dran, muss ich sagen. Also erstens einmal, also ja, ich hab heute an beiden was auszusetzen, styletechnisch. Ich finde wirklich, es ist dein Spiel, Dicey Dungeons, es ist ja objektiv betrachtet und ich schätze das ja oft auch. Es ist recht hübsch in einem Kinderbuchartigen Illustrationsstil gemacht. Nur ich muss leider für mich persönlich sagen, mich hat's abgestoßen. Ich weiß nicht warum. Ich fand's wirklich nicht sympathisch. Es hat mich leicht genervt. Keine Ahnung weshalb. Ich weiß es jetzt wirklich nicht. Ja. Ich fand's ein bisschen. Ich tue mir jetzt wirklich schwer, das in Worte zu fassen. Mich hat der Style ein bisschen getriggert, keine Ahnung warum. Und ich bin wahrscheinlich auch nicht lang genug dran geblieben. Also ich habe eben dann man muss ja die späteren Charaktere alle freispielen. Das ist ja nicht so, dass man von Anfang an, wie du gesagt hast, sechs verschiedene Rassen spielen darf, Klassen.
Aber das ist, also das Freispielen ist wirklich sozusagen eher das Tutorial.
Geht relativ schnell, ja, da hast du schon recht. Aber
du musst auch fürs Freispielen nicht die Runs schaffen. Also jedes Mal, wenn du einen Charakter spielst, egal wie schnell du stirbst, schaltest du den nächsten sofort frei.
Aber das ist quasi genau das Gegenteil von dem, von was Alina auf die Arena macht, nämlich das konfrontiert dich halt sofort mit dem ganzen Spiel, da ist alles, mach irgendwas. Ich finde, dass Dicey Dungeons, das ist auch etwas, was ich einerseits normalerweise ja nicht schlecht finde, aber in dem Fall hat es mich angeödet. Bis man mal erklärt bekommt, was alles ist. Das ist so langsam und so Schritt für Schritt und so. Ja, tatsächlich. Ich habe mich gelangweilt. Ich habe mir gedacht, okay, ist es jetzt? Ist das Spiel? Wirklich? Was kommt da noch nach? Schon noch was nach, aber das hat länger gedauert, als ich es gern gehabt hätte.
Ich finde es total witzig, weil ich habe ja eine Arena, also nicht einen Run, sondern eine Arena bei Alina gespielt und gefühlt war das die halbe Zeit, die ich gebraucht habe, um das, also die Charaktere, es gibt sechs Charaktere und diese fünf Charaktere ist wirklich das Tutorial, also das hat eine Stunde gedauert oder sowas, die alle freizuspielen und danach, und ich fand es ganz im Gegensatz zu dir, meine Kritik ist auch oft sozusagen, dass du so eine Spiele anfängst und dann haben die so ein offensichtliches Spielprinzip und dann ist dahinter nochmal ein ganz anderes Spielprinzip und dann ist dahinter nochmal was ganz anderes, also wie ist dieses Kartenspiel Inscription?
Wo du mega lange
spielst und dann wird das nochmal ein ganz anderes Spiel und so. Und hier fand ich das eher so, aha, das ist das grundlegende Spielprinzip und eine halbe Stunde später, okay, und ich kann das Spiel auf diese fünf verschiedenen Arten und Weisen spielen. Also ich glaube, man kann sich gut für einen Charakter entscheiden und dann einfach sozusagen damit spielen. Und dann war absehbar, okay, und du kannst halt so richtig reinknien, um das irgendwie alles freizuhalten. Ich fand das tatsächlich auch sehr vergnüglich. Was ich witzig fand ist, Alina konnte ich sehr gut einfach mal so spielen. Hier hatte ich schon so ein bisschen Stress, ne? Also weil wir spielen das ja auch, um hier darüber zu sprechen. Und das war da so ein bisschen Stress da sozusagen, ne? Das also möglichst schnell alles freischalten zu müssen und so. Und dann, und ich denke aber, das ist ein sehr gutes Spiel, was man nicht so exzessiv spielt. Also ich glaube, Alina kann man wirklich so eine Phase haben. Da kann man so, da setzt man sich hin, da spielt man mal eine Woche oder einen Monat und dann so richtig exzessiv. Und ich glaube, immer mal wieder. Und Dicey Dungeon ist aber sozusagen immer mal wieder in dieser ganz extremen Mobile-Form. Also ich weiß gar nicht, ob es das für die Smart-Plattform gibt, aber ich glaube, das ist so ein Ding, das spielst du eine Weile exzessiv und dann spielst du es aber immer mal wieder, wenn du in der S-Bahn sitzt, holst du das raus und sagst, jetzt nochmal eine Runde.
Ich wollte dich jetzt noch was fragen. Ist es für welche Mobile-Plattformen ist es denn erschienen? Weil ich habe es nämlich auf, vielleicht ist das Problem. Ich habe tatsächlich auf meinem Desktop-PC gespielt mit meinem riesen Monitor und ich saß dann davor und dachte mir so, diese Power, forward.
Genau. Das ist...
Wo hast du es denn gespielt? Auf dem Smartphone?
Es gibt es gar nicht für Mobile-Plattformen. Das ist total witzig. Ich habe das auch auf meinem riesigen Gaming-Rechner gespielt und war die ganze Zeit so, das ist schon, also ich mag diesen Bilderbuch-Style, aber ich bin auch gerade in der Phase, wo ich so ein bisschen fett ab bin mit diesem ganzen Blut und Hals aufschneiden. Ja, so. Ja, also ich gucke gerade Warrior, so eine Serie, die halt, finde ich, unnötig blutig ist. Ich habe Final Fantasy 16 angefangen, was ja sozusagen, also was ganz anderes ist als die frühen Final Fantasy und auch da literweise Blut. Ich habe nichts gegen die Darstellung, aber ich habe momentan so das Gefühl, alle denken so, man muss jetzt so dieses Ultra Grimm und alles muss irgendwie wehtun. Und deswegen fand ich Dicey Dungeons erfrischend. und mochte das wirklich sehr.
Aber ich glaube, dass es tatsächlich auf Mobile-Plattformen auch für mich besser funktioniert hätte.
Entschuldigung, ich habe falsch gelesen, es gibt es für Android und iOS.
Ja, okay, na das wäre vielleicht dann wirklich, ist vielleicht wirklich die ideale Rezeptionssituation.
Definitiv.
Weil ich hätte sonst auch auf dem Steam Deck gespielt, aber ich habe es ja nur im Game Pass gehabt. Ja. Das heißt, ich konnte es auf dem Steam Deck gar nicht ansehen. Ja, es ist seltsam, weil ich habe nicht reingefunden. Das passiert mir nicht so häufig, muss ich sagen, weil die Spiele, die wir auswählen vorher, wir einigen uns ja beide drauf. Ja. Also wenn einer ein Genre hat oder ein Spiel, dass der andere gar nicht spielen will, dann lassen wir das meistens weg. Mich hat auch Terry Cavanaugh irgendwie hier gelockt. Aber ich war dann eigentlich, wie gesagt, ich war ein bisschen underwhelmed einfach. Und vielleicht ist es wirklich anders auf einer Mobile-Plattform. Das mag durchaus sein.
Es ist halt ein bisschen spröde, ne? Das muss man schon sagen.
Wie gesagt, ich habe es vorher ja erwähnt. Es ist ein Spiel, das man auch auf dem Tisch spielen kann mit Würfeln und Dings. Und das ist, ich glaube, es ist ein Spiel, das lebt vom Game Design natürlich. Das lebt von der Idee, okay, ich habe hier Würfel und die modifiziere ich so, dass ich diese Aufgabe, diese Kämpfe erledigen kann. Das ist eine nette Idee, die funktioniert auch. Also es geht auch, mich hat's ein bisschen an die Tiny Touch Tales Mobile-Spiele erinnert von Aaron Rauers, wenn du die kennst. So
wir Crawl, hatten den neulich zu Gast bei uns im Podcast.
Card Crawl und so.
Natürlich kenne ich den.
Natürlich, die leben immer davon, dass hier eine spielmechanisch wahnsinnig solide Idee sympathisch verpackt wird. Yeah. Das finde ich, dafür waren mir eigentlich dann diese Dice, diese sechsseitigen Würfel dann irgendwie auch, das war mir gerade an der Grenze, das ist wirklich, für mich war es einfach zu wenig diesmal, er hat nicht gereicht. keine Ahnung.
Also manchmal würde mich interessieren sozusagen, ne, ob unsere Urteile anders ausfallen würden, wenn wir es nicht wegen der Bewertung spielen. Und ich habe hier den Verdacht, dass das möglicherweise, also würde mich zumindest als Theorie interessieren, ob das anders wäre, weil ich finde, also ich muss dir in einer Art und Weise recht geben, ich finde das ein total sympathisches Spiel und ich kann auch schon vorwegnehmen, ich schiebe das auf den Pile of Fame, weil das also wirklich auch großartig ist, aber ich habe so ein kleines Nagging in mir, ne, wo ich so denke, so, also irgendwas, aber ich kann es nicht genau benennen, aber ich finde es trotzdem fantastisch und also wenn wir drüber reden würden, dann muss ich das kaufen, wäre es glaube ich was anderes. Aber für den Fall, den wir hier diskutieren, nämlich wir haben dieses Spiel weil wir diese Bundle gespielt haben, definitiv eines der ersten Dinge, die man rausziehen sollte. Und auch hier ähnlich, also das können beide Spiele sehr gut. Ich glaube, man kann hier auch sehr gut dieses quasi, ich nenne das Tutorial, das ist nicht so ausgewiesen, sondern diese Phase, wo du jeden Charakter einmal gespielt hast sozusagen, das geht relativ schnell, 1-2 Stunden. Die kann man machen, da wird man auf jeden Fall Spaß haben, weil selbst wenn man das letztlich sich nicht vertiefen will, ist das sehr clever, was er sich da ausgedacht hat. Ne? Also diese 5 verschiedenen Wege mit der Grundannahme, wir würfeln, du hast Augenzahlen umzugehen, alleine das ist fantastisch anzusehen, also auch aus einer handwerklichen Perspektive. Von daher, ich bin heute generös, gut gelaunt und voller Sonnenschein. Beide Spiele bitte auf den Pile of Fame.
Ja, ich würde das auch gern so sagen können, aber ich muss sagen, vielleicht ist es auch ungerecht, weil eben meines, also Alina of the Arena, das ist wirklich, das steht für mich so weit drüber an Lust, es zu spielen über Dicey Dungeons, dass ich leider wirklich sagen muss, in meinem Fall, ja, Alina of the Arena ungesehen installieren und nie wieder wegmachen. Dicey Dungeons, ja, nein, mich hat's nicht abgeholt. Mir war die Suppe zu dünn und vielleicht ist es wirklich diese Mischung aus, ich war wirklich mit zu großen Erwartungen drangegangen. Ich habe mir gedacht, ja, Terry finde ich wirklich auch großartig, tolle Spiele gemacht. Ich erinnere mich noch dran, als er auf der Amaze vor ein paar Jahren wirklich abgegangen ist zu einem Set von Chipsell, die hat da irgendwie so ein Chiptune-Set gespielt im Keller, damals noch von der Location. Und da ist, ich dachte mir, was ist das für ein konservativ aussehender Irre mit Halbglatze, der auf der Bühne herumspringt, so verrückt. Ja, das war Terry Cavanaugh, der eben da wirklich abgegangen ist. Insofern habe ich mir vielleicht ein bisschen mehr Action erwartet.
Aber
Action im Sinn von Herzblut. Es ist, wie du gesagt hast, spröde. Es ist, wie ich gesagt habe, es ist ein Spiel aus Papier in gewisser Weise.
Aber ich glaube,
stört mich normal nicht, aber hier.
Ich glaube, das ist wirklich so ein bisschen von Managing Expectations. Weil die Terry Cavanaugh-Spiele zeichnen sich für mich nicht durch eine unfassbare, also was auch immer du jetzt erwartest, das finde ich bei dem gar nicht wieder, sondern er hat ja immer sozusagen diese eine Idee und die wird dann so mega durchdacht und ausgefeilt. Manchmal ist sie halt super hexig und so mehr klein und manchmal ist sie halt auch so ein bisschen größer. Aber gut. Anyways, spielt es, hört nicht auf den Siegel. Der ist einfach schlecht gelaunt heute. Ich weiß nicht, was da los ist.
Ja, ich sag mal, das Spiel, das ich habe, hat 2 Empfehlungen, ne? Meine und Markus, der hat hin und wieder auch mal recht. Ist so.
Weil du ein Hater bist. Anyways. Ja. Liebe Leute, wir haben heute wieder nicht das Forum gelesen, es tut mir sehr leid, das machen wir beim nächsten Mal wieder. Es war schön, dass ihr dabei wart. Kommentiert uns trotzdem und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.
Tschüss. Tschüss.